Mein heutiger Interviewgast hat im ersten Jahr von seiner Selbstständigkeit 107.000 Franken Umsatz gemacht. Und das eigentlich mit relativ geringen Kosten, weil er ist eine Agentur. Das heisst, er hat nicht irgendwelche Produktionspreise, die er noch muss irgendwo zahlen und von dem weggeht, und er hat nicht nur eine kleine Marge. Und darum ist das mega spannend. Ich sage jetzt, der Traum von vielen, im ersten Jahr gerade so viel zu machen. Und wir reden natürlich heute darüber, was ist eigentlich sein Geschäftsmodell, warum hat er sich selbstständig gemacht, wie hat er es geschafft, so viel Umsatz zu machen, schon im ersten Jahr. Es wird also sehr, sehr spannend. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Mein heutiger Gast ist der Matthias Knuser von der Knuser Hyperspace GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal 1 Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Geh jetzt auf www.care4it.ch/mach-dies-ding und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Hi Matthias, schön, wie geht's?
Grüezi Nico, hi. Schön, dass ich da sein. Wunderbar, entspannt und freue mich aufs Gespräch.
Ich mich auch. Hey, Zahlen triggern immer so ein bisschen, darum nenne ich sie gerne im Intro. Meistens führt es das dazu, dass die Leute dabei bleiben und hören. Ich habe jetzt gesagt, ich finde es auch schön, dass du so offen über den Umsatz redest. Eben 107.000 Franken im ersten Jahr Selbstständigkeit. Kannst du mal sagen, wie sich der aufteilt hat? Also, weißt du vielleicht, wie viel war es im ersten Halbjahr gewesen? Hat sich das dann nachher so angefangen aufbauen oder bist du relativ konstant schon gestartet? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, es hat sich tatsächlich aufgebaut. Ich glaube, es ist klar, wenn du selbstständig machst, wartet tut niemand auf einen. Und der erste Teil ist Akquise. Da musst du einfach mal rein. Da musst du mal ein bisschen Gas geben. Und also die ersten paar Monate ist klar gewesen, dass dort noch nicht so viel rum ist. Und ich würde sagen, so gegen Ende vom Jahr hat's dann gut angezogen gehabt. Und es geht weiter hoch, sage ich mal, im Moment. Da kommen wir vielleicht dann noch drauf, ein bisschen vom Geschäftsmodell abhängig. Ja, von dem her hat es so eine lineare Progression gegeben, die aber zeigt, dass man zumindest im richtigen Weg unterwegs ist, was einen bestärkt hat, zum Weitermachen.
Cool. Dann fangen wir doch zuerst mal ganz vorne an. Seit wann bist du selbstständig? Und warum hast du gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
Ja, also gegründet habe ich noch Ende 23. Da bin ich überrascht gewesen, dass das noch so schnell gegangen ist. Das ist plötzlich offiziell noch eingetragen worden. Aber eigentlich gestartet ist dann erst im 24 so wirklich losgegangen. Mhm. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich vorher einen Job hatte. Der ist spannend gewesen. Da habe ich 40 Leute unter mir. Und dann hat es aber nach 11 Jahren haben wir die Firma fusioniert. Und dann war es eine Zeit gewesen für mich, zum weitergehen. Und dann habe ich mir überlegt, gesagt, hey, was willst du jetzt machen? Wir haben verschiedene Optionen angeschaut. Und eine ist immer so ein Traum gewesen, zu sagen, hey, das die Selbstständigkeit, Fotografie, Webseiten bauen, wäre eigentlich eine coole Sache. Und dann hat sich's bei den anderen Gesprächen wie so ein bisschen in die Länge gezogen. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt fangst du einfach einmal an. Mit der Option eigentlich, um vielleicht dann gleich einmal noch angestellt werden, aber ja, wo es dann losgegangen ist, habe ich gemerkt, ich glaube, das ist es definitiv nicht, sondern die Selbstständigkeit ist wirklich das, wo jetzt Spass macht, und ja, so hat es ein oder das andere gegeben.
Also, du bist nicht da gewesen, dass du gesagt hast, jetzt muss ich, jetzt will ich unbedingt und ich kann schon immer wählen und jetzt ist voll der Moment und nie mehr zurück, sondern einfach auch, okay, ich bin jetzt irgendwo gegangen am alten Ort und ich könnte es mal probieren, auch so ein bisschen ohne Druck in dem Fall für dich, oder nicht mit jetzt riesigem Druck, sondern zu sagen, Wir schauen, wie mir das gefällt. Und wenn es cool ist, super. Und wenn ich merke, es ist das Falsche für mich, dann suche ich wieder einen Job.
Genau, also ich habe mir einfach so ein Jahr mal vorfinanziert oder gesagt, ja gut, das ist so mein Buffer, den ich habe. Das macht das Ganze, ich sage mal, wie entspannt. Eben der Druck ist nicht da, zu sagen, ja, jetzt probieren wir es einfach. Und ich glaube, wenn du etwas machst, wo dir wirklich liegt oder wo auch wirklich Spass macht, dann kommen die Aufträge, dann merken die Leute, hey, da ist Begeisterung rum. Und dann führt es eine zum anderen. Aber ich verstehe es, wenn nicht jeder sagt, hey, ich brauche ein bisschen Sicherheit, dass eben ein Jahr vorfinanzieren und am Schluss habe ich die Finanzierung oder die Sicherheit gar nicht gebraucht, weil es einfach gut abgelaufen ist. Mhm.
Du hast immer schon ein bisschen im Kopf gehabt, mal die Selbstständigkeit. Woher ist das gekommen? Oder was hast du von dem erhofft? Warum hast du das überhaupt spannend gefunden?
Ja, es sind verschiedene Faktoren. Mein Vater ist eigentlich immer selbstständig gewesen. Also von dort ist so der Unternehmergeist sicher irgendwo mitgekommen. Es ist immer irgendwie so ein bisschen klar gewesen, ja, man hat ein eigenes Geschäft oder er hat das gehabt. Also die Angst ist nicht rum gewesen, zu sagen, ja, es funktioniert nicht. Und dann in meinem vorherigen Job bin ich schlussendlich CEO gewesen von dieser Firma. Und dann bist du auch dein eigener Chef. Klar, du hast einen Verwaltungsrat, der dann noch reinschwätzt oder mitschwätzt. Ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber du hast die Möglichkeit, dann eigentlich ja schon relativ viel selber bestimmen. Und wenn du das einmal gehabt hast, also die Freiheit, zum selber können entscheiden, zum selber machen, habe ich dann gemerkt, ist es relativ schwierig, wenn du dann wieder so in ein Angestelltenverhältnis hineingehst. Und ja, von dem her, der eigene Chef bin ich schon länger jetzt einfach mit der eigenen Firma jetzt relativ neu. Aber ja, du kannst noch mal viel mehr machen, wenn es dann wirklich die eigene Firma ist. Und ja, das ist wahrscheinlich so ein diverseste Gründe, wieso das dann das eigene Geschäft gehört.
Und was war deine Geschäftsidee gewesen? Oder dein Geschäftsmodell? Wie hast du das Gefühl gehabt, machst du dich jetzt selbstständig?
Ich habe zwei Passionen, wenn du so willst. Das eine ist so die kreative Art, das Fotografieren, Filmen. Ich fotografiere seit 25, ja, fast 30 Jahre inzwischen. Also eigentlich seit der kleinen Bub, Spiegelreflex, die erste bekommen. Mein Götti hat damals eine Fotoschule gehabt. Also ich bin mit dem Ganzen gross geworden. Und das ist bis jetzt einfach immer so ein bisschen mitgelaufen. Und das andere ist, dass ich extrem gerne Computer auch arbeite, auch, sag mal, eine gewisse Effizienz gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, solche Webseiten mache ich auch schon einen Moment. Also ich habe das auch mal, also nie so gelernt, in einem Studium oder so. Und habe aber gemerkt, hey, das ist etwas, wo extrem Bedarf nach wie vor rum ist. Und dann gefunden, also komm, ich mach die Dienstleistung. Ich kann ja Webseiten machen, ich kann den Inhalt machen. Und habe dann mit ein paar Leuten das Gespräch geführt und die haben gesagt, hey, wenn du denn das machst, ja, ich werde dann tatsächlich ein Kunden. Ein guter Kollege von mir hat gesagt, ich bin dein erster Kunde, wenn du das machst. Und das gibt dir so eben die Motivation, um dann loszulegen.
Und gleichzeitig ist es ja etwas, wo man gefühlt wie Sand am Meer hat, oder? Also Webagenturen und Fotografen ist jetzt auch nichts irgendwo mega Neues. Und könnte man ja auch das Gefühl haben, der Markt ist gesättigt. Jetzt hast du, okay, mal einen guten Kollegen gesagt, ich bin dein erster Kunde, aber was hat dir wie das Gefühl gegeben, dass du in dem Markt, wo es eigentlich schon sehr viele Anbieter gibt, trotzdem kannst bestehen, dass du es besser machen kannst, dass du dort deinen Platz findest?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, oder? Und das sage ich auch immer wieder Leute, die mich fragen, hey, Selbstständigkeit, ja, nein. Sag ich, hey, ich habe mich selbstständig gemacht in einem Business, wo es schon 100.000 Leute gibt. Also es ist jetzt nicht die neueste crazy Idee, überhaupt nicht, sondern es ist irgendein solides Business. Ich habe aber natürlich ein bisschen Marktanalyse gemacht und gemerkt, hey, nur schon bei uns in der Gegend rundherum hat es noch so viel Aufholbedarf, also da mag es gut noch einen mehr verleiden. Und wo ich dann schlussendlich dann auch punkte, ist einfach, dass ich zum einen weiss, was ich mache. Zum anderen habe ich ein sehr höchstes, ich sage mal, das Dienstleistungsverständnis. Ich arbeite seit 11 Jahren in der Dienstleistungsbranche und biete den Kunden einfach den Service, was ich von mir würde erwarten, wenn ich so jemanden reinhole, dass ich mich nicht um das kümmern muss, sondern da mach du weißt, was du machst, komm proaktiv auf die ganzen Leute zu. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich viele Aufträge auch geholt habe. und dann auch behalten habe. Also die sagen alle, hey, ist super Arbeit, weißt, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann dir schnell ein WhatsApp schreiben. Und nachher denkst du einfach mit, bis fertig. Mhm. Und ja, das ist etwas, wo vielleicht der aus dem Ausland weniger kann. Ich sitze mit den Leuten gerne am Tisch. Also ich habe fast alle meine Meetings, die ich physisch mache. Dann sage ich, du, ich komme mit dir am Tisch sitzen. Und das ist einfach so das bisschen extra, wo es dann eben gleich ausmacht. Mhm. Ja, wo man ein bisschen mitdenkt.
Und du bietest ja auch alles aus einer Hand. Oder? Also das ist ja wahrscheinlich auch noch etwas, was dich dann einzigartig macht, dass du eben nicht einen Fotograf brauchst und dann noch einen Videograf brauchst und einen Texter brauchst und jemand, der die Webseite baut, sondern dass du da eigentlich wirklich kommst und sagst, bei mir ist alles.
Genau, also insbesondere der Inhalt, der ist natürlich viel wert für Kunden, das habe ich auch gemerkt, dass ich sage, ja, ich bringe euch auch den Inhalt. Also ich produziere eben, ich gehe fotografieren, ich mache einen Film, wenn es muss sein, wir machen ein Bewegtbild. Ich schreibe auch Text, weil wenn ich das vom Kunden würde erwarten und sage, lieber Kunde, gib mir mal Fotos, dann entspricht es entweder nicht meinem Standard oder ich komme einfach gar nicht über. Wenn ich sage, du musst dann Text schreiben, dann weiss ich nicht, wie man Text sauber schreibt, also ich habe eine Weiterbildung gemacht im Texten, oder, dass ich sage, ja, weißt du, das ist Schrift und Schrift, das sind zwei unterschiedliche Sachen, dann würden die da gar nie fertig werden. Das sind für mich genau die Mehrwerte, die ich dann bringen kann und sage, schau, ich kümmere mich um alles, du liest gegen, das ist klar. Ich führe Interviews mit dem Kunden, ich gehe mit auf die Baustelle, ich gehe mit kommentieren, weil ich einfach auch das Business kennenlernen will. Und das ist für mich wieder persönlich mega spannend, weil mit all meinen Kunden habe ich extrem viel lernen können. Also ich weiss jetzt, wie Wasser in Härte funktioniert oder wie eine radioaktive Abscheideanlage im Spital funktioniert, weil ich einfach dürfen mit und sagen, hey, erklär mir das, ich muss es verstehen. Vielleicht nicht auf dem Level, auf dem tiefen Expertenlevel, aber ich wollte das verstehen, weil zum einen muss ich darüber schreiben und zum anderen ist es persönlich mega cool, wenn du so an Ort kannst, irgendwie in Tessin, aber was mit dem Helikopter müssen Sachen bringen und so. Und du musst mit arbeiten und für mich ist es eigentlich gar nicht, also es ist schon arbeiten, aber eigentlich macht es einfach extrem Spass.
Wer sind denn typische Kunden von dir? Also wer ist so genau Zielgruppe und wie läuft denn auch die Zusammenarbeit ab? Und kannst vielleicht irgendetwas sagen, eben, wenn man gesagt, du hast 107.000 Franken Umsatz gemacht, wie viel kostet denn das, wenn ich jetzt zu dir komme? Und ich meine, du machst Fotos, du machst Videos, du machst Webseiten, du machst Texte. Ja, da kommt einiges zusammen. Also wie läuft das ab im Normalfall?
Ja, also meine Kunden sind wirklich querbeet. Das ist so vom Zweimalbetrieb bis zu Leuten, also Betrieb mit 50, 80 Leuten. Also das ist die Bandbreite relativ, relativ gross. Und ja, spannend bei mir ist ein bisschen das Geschäftsmodell oder das Preismodell, besser zu sagen. Weil ich habe ein Abo. Also bei mir kannst du die Webseiten und die ganzen Dienstleistungen kannst im Abo haben. Das heisst, du hast einfach einen monatlichen Fixbetrag. Der geht irgendwo bei 400, 500 Franken los. Geht auf bis, je nachdem, oder, was man da alles reinpackt, bis 2.000, 3.000 Franken. Und dann hast du wie all inclusive. Also das ist extrem cool, weil ich kümmere mich dann einfach um alles. Der Kunde kann kalkulieren, sagen, gut, das kostet mir 500 Franken im Monat. Und ich gehe ins Risiko, da bin ich mir bewusst, oder? Mhm. Am Anfang, wenn ich eine Webseite erstelle, dann ist der Aufwand für eine gute Webseite ist bei 15.000, 20.000 Franken problemlos. Wenn du Inhalt dazu rechnest, je nachdem sogar noch mehr. Und da sage ich einfach, hey, ich gehe ins Risiko, ich gehe in die Vorleistung. Und der Kunde kann dann aber einfach auch im Nachgang dann sagen, hey, jetzt müssten wir noch mal etwas anpassen. Ich habe neue Mitarbeiter. Das ist immer so ein bisschen das Thema. Wissen Sie, meine Mitarbeiter sind jetzt eben schon 4 Jahre. Die einen sind schon weg und wir haben nie neue Fotos gemacht. Jetzt komme ich ein Telefon über, ein E-Mail. Dann heißt du, wir haben neue Mitarbeiter, dann gehe ich schnell vorbei. Und der Kunde muss sich wie nicht darum kümmern, ja, jetzt kostet es mir wieder etwas oder es kostet mir mehr, sondern wir haben einfach kalkuliert, was es kostet im Jahr. Und ich kümmere mich dann um Updates und die technischen Sachen, aber eben auch um Inhalt. Social Media, was auch immer, dass man dann reinpackt.
Also eben, was genau alles wirklich drin ist, da gibt es, wie du sagst, eine Kalkulation und fährt irgendwo bei 500 Franken an, dort ist natürlich dann nicht alles drin, aber man kann relativ viel reinpacken und das heisst wirklich, dann weiss ich, okay, ich arbeite jetzt mit dir zusammen, ich habe neue Mitarbeiter, du kommst vorbei, machst ein Foto, du hast es auf die Webseite, wenn noch irgendwie vereinbart ist, kommst du vielleicht noch auf Social Media, du schreibst die Texte dazu, du redest mit den Mitarbeitern, wenn es jetzt noch ein Video gibt und so weiter. Und es ist einfach all in, quasi in dem Monatspreis, den ich habe. Wenn du so sagst, du gehst ins Risiko und in die Vorleistung, eben, dein Aufwand ist ja vor allem am Anfang riesengroß, weil die Webseite muss ja dann, wenn sie kommt, gut sein. Du kannst ja nachher nicht über 12 Monate eine Webseite produzieren, nach dies nach, und dann ist sie 12 Monate nicht gut. Gehst du dann so wie das Risiko, dass ich als Kunde auch wirklich kann zwischen denen künden? Oder ist halt einfach, du zahlst monatlich, aber wir haben jetzt irgendwie dann 3 Jahre mindestens Vertragslaufzeit?
Nein, du hast tatsächlich keine Mindestlaufzeit. Die Frage komme ich auch viel über, oder? Dann heisst, ja, jetzt haben wir ein Abo. Man ist sich gewöhnt vom Handyvertrag, oder? Dann bist du irgendwie 2 Jahre irgendwo gebunden oder sonst irgendetwas. Ich habe bewusst keine Mindestlaufzeit. Das hat einen einfachen Grund. Also zwei. Das eine ist, dass ich dem Kunden so eine extrem niedrige Eintrittsschwelle gebe und sage, ja, du, was ist dein Risiko? Ich meine, dein Risiko ist 500 Franken im ersten Monat. Wenn wir 2 Monate arbeiten, ist es irgendwie 1'000. Und wenn es dann nicht klappt, kannst du aussteigen. Also, das ist ein Sales-Thema, dass ich sage, ja, die Eintrittsschwelle ist relativ niedrig. Und das andere ist auch für mich oder einfach auch für die Zusammenarbeit, ich will keine Kunden, die mühsam sind. Also, wenn du einen bist 3 Jahre und du hast es nach einem halben Jahr nicht mehr gut miteinander, dann wird es beidseitig mühsam. Also es wird für mich mühsam, wird für den Kunden mühsam. Und das will ich nicht. Ich überzeuge mit der Dienstleistung. Ich will mit der Dienstleistung überzeugen, mit der Kundenzufriedenheit. Und ja, bis jetzt ist ja noch keiner abgesprungen. Also einen ist gegangen, weil sie es dann anfangen haben, intern machen. Mhm. Also Social Media haben sie gemerkt, hey, wir haben jetzt jemanden, der das intern kann. Dann sage ich, ja gut, fair enough, dann passiert das. Und alle anderen sind aber nach wie vor dabei, sind super zufrieden. Weil sie sagen, hey, wenn wir immer etwas haben, dann ist es super schnell gemacht. Und ja, das ist so mein Thema. Oder? Ja. Dass ich auch eben zum niedrigen Einsteigen, natürlich kannst du sagen, ja, wenn du gerade neu bist, neugründig oder irgendein Start-up oder irgendetwas, sagst du, ja, ich habe eigentlich nicht mega Budget, oder? Ich habe nicht 15'000 Franken für eine Webseite, wo du aber gleich einen seriösen, professionellen Auftritt, dann ist eben so ein Abo-Modell mega gut. Und ich rechne es über 4, 5 Jahre, schreibe ich es quasi bei mir ab und sage dann, nach 5 Jahren musst du in der heutigen Zeit dann wieder die Webseiten überarbeiten. Dann geht das eben auf. Aber es ist natürlich für mich ein Kundengespräch und ich bin auch nicht so vergleichbar. Das hilft natürlich eben auch.
Ja, also ich finde das Angebot mega gut, weil das Angebot ist so gut, dass der Kunde ja eben häufig fast blöd wäre, wenn er es nicht würde machen, weil er ja, wie du sagst, kein Risiko hat. Und das gibt mir als Kunde dann auch ein super Gefühl, weil ich weiss, wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich jederzeit gehen. Jederzeit. Mhm. Und heisst ja für mich auch, ich weiss, dass du immer musst eine gute Dienstleistung liefern, weil wenn die nicht gut ist, kann ich jederzeit gehen.
Ja, das ist natürlich so der Umkehrschluss aus der anderen Sicht, das ist klar. Aber es ist natürlich auch mein Anspruch, oder? Zum sagen, ja, ich kümmere mich ja dann um Kunden, oder? Also, da merke ich jetzt, also, jetzt im zweiten Jahr, dass ich dann auch wieder dem Kunden mal anrufe und sage, du, ist noch alles gut. Mhm. Also, ich will dann nicht nur abkassieren, weil da habe ich, also, entweder habe ich ein schlechtes Gewissen oder merke dann, hey, ich muss mich wieder mal beim Kunden melden und fragen, brauchen wir wieder etwas? Und dann heisst es, hey, wir haben noch wieder eine Marketingaktion, kannst du noch einen Flyer machen oder irgendetwas? Mhm. Und dann kommt dann wieder immer mal ein bisschen etwas zurück. Oder ab und zu sagen, nein, hey, ist alles gut, passt wunderbar. Also, ich pflege die Beziehung natürlich durch das auch. Und nicht einfach, ich baue einmal und nachher interessiert es mich eigentlich nicht mehr und fertig ist dann also ja, wenn es unbedingt muss sein.
Ja, und ich merke ja als potenzieller Kunde oder als Kunde, du bist überzeugt von deiner Leistung. Du weißt, die funktioniert, sonst könntest du nicht so ein gutes Angebot machen. Oder sonst müsstest du mir dann jetzt eben irgendwie einen 3-Jahres-Vertrag aufdrucken, dass du einfach garantiert zu deinem Geld kommst, auch wenn deine Leistung vielleicht gar nicht dementsprechend gut ist. Und so mit der Argumentation von deiner Seite, an ich als Kunde weiss ich, okay, deine Leistung muss ich ja verheben, weil sonst würdest du nicht so fest ins Risiko gehen. Weil, wie du sagst, wenn du es amortisierst, du musst ja wahrscheinlich ein paar Jahre eigentlich mehr als Kunde gewinnen, dass es sich dann für dich gelohnt hat. Mhm. Und du bist bereit, voll ins Risiko zu gehen, weil du weißt, deine Dienstleistung ist so gut, dass ich werde ein paar Jahre bei dir bleiben, einfach weil ich so zufrieden bin. Und nicht, weil du mich am Anfang dazu zwingst. Und einfach ein guter Verkäufer bist und halt dann ich so einen langen Vertrag unterschreibe. Also das ist ja das Schöne, dass ich als Kunde sehe, du gehst das Risiko, übernimmst das Risiko bei dir und gehst es nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist auch das Unternehmen, also das Unternehmerische. Und das merken meine Kunden auch im Gespräch oder also der erste Kunde, wo ich dann sage, hey, schau mal, ich habe einen Hintergrund, ich bin CEO von einer mittelgrossen Firma. Ich weiss, was auch eure Seite bedeutet, oder? Und ich weiss, was Unternehmer heisst, was Risiko heisst. Und das schätzt gegenüber. Das merke ich extrem, oder? Die merken, dass da nicht einfach einer ist, der einfach verkaufen, sondern wo mitdenkt, der sagt, ah ja, wir gehen dann in den Weg zusammen. Und ich bin vielfach auch wie ein Teil von der Firma. Ich sage immer, ich bin eigentlich der Mitarbeiter, du zahlst mich zwar extern, aber ich bin auch beim Z'Nüni, je nachdem, gehe ich z'Nüni essen mit den Leuten oder mal kurz Mittag essen. Also, gerade in der Erstellungsphase bin ich intensiv dort in diesen Firmen auch integriert und dabei. Und ja, wenn du nachher musst fotografieren, eben, ich habe einen Kunden, der hat Baustelle, da bin ich immer alle zwei Monate wieder am Fotografieren auf der Baustelle. Und da kennst du natürlich dann die Leute auch und es ist so wirklich ein Miteinander.
Also ich hätte jetzt das Gefühl, als Externe oder als eben Interviewpartner, das gute Angebot, das so risikolos ist für die Kunden, hat wahrscheinlich auch sehr dazu geführt, dass du so viel Umsatz gemacht hast im ersten Jahr. Weil eben einfach die Hürde, um dir zu sagen, so tief ist und nachher musst du dich beweisen und das hast du dann geschafft, dass eben die Kunden bei dir geblieben sind, vielleicht sogar das Abo mal noch erhöht haben und noch mehr Leistungen reingenommen haben und darum kommst du am Schluss auf diesen Umsatz, oder? Also kannst du das irgendwo auswerten oder hast du da so ein Gefühl dafür, wie viel Prozent gerade im Verkauf, dass das gute Angebot ausmacht?
Es macht mega viel aus. Also überall, wo ich ankomme, heisst, ja, weisst, wir haben schon diverse Anfragen gehabt. Also, ich habe viel Kaltakquise gemacht im ersten Jahr. Das ist eine Fleissarbeit. Aber es ist dankbar, weil du siehst ja, wer Bedürfnis hat. Also, zumindest auf der Webseite kannst du mal durchgehen und siehst, ja, dem schreibe ich jetzt mal ein Mail. Mhm. Und wenn du dann so ein Gespräch kommst und sagst, ja, weisst, du bist nicht der Einzige, der uns angefragt hat. Also, es sind noch Dutzende oder Hunderte andere, die das auch machen. Und dann habe ich aber vielfach eben gleich den Zuschlag bekommen, weil es eben das Angebot einfach ein anderes ist, wenn du mit einem Fixpreis sagst, ja, wir machen dir eine neue Webseite für 20'000 Franken, du kennst die Firma nicht, du lässt dich einfach eben quasi ins Blinde, startest mal, verpflichtest dich, um dann das umsetzen oder wie auch immer abspringen. Und bei mir ist es schon, also da Krise oder eben Kunden kommen einfacher zu mir, weil sie merken, hey, es ist ein gutes Angebot, man könnte es einfach mal probieren, wenn es dann nicht geht, dann geht es nicht. Und ja, und durch das, dass ich sage, ja, ich weiß, was ich mache, und ich habe einfach mega Freude an dem, was ich mache, das spürst du auf der anderen Seite dann auch, das merken sie. Und ja, dann sind die Ergebnisse immer gut.
Also ich habe das Gefühl, der Erfolg sind zwei Seiten. Die erste Seite ist die Kundengewinnung, grundsätzlich einmal über ein super Angebot, wo einfach eben wahrscheinlich ein bisschen unvergleichbar ist, weil du so viele Sachen kannst aus einer Hand machen und mitdenken und gleichzeitig das Risiko auf dich nimmst und dann aber die zweite Seite, dass du eben dann auch haltest, was versprichst oder noch mehr weit versprichst und darum Kunden bleiben, weil sie einfach mega zufrieden sind, oder? Ich meine, wenn das ja nicht würdest, liefere die zweite Seite, dann ist es zwar ein super Angebot, aber alle würden nach zwei Monaten wieder gehen und dann lohnt es sich für dich überhaupt nicht, weil du am Anfang den Aufwand hast und nachher, also, oder das würde auch nicht gehen, sondern es braucht für die beiden Seiten ein super Angebot und nachher dann aber auch Dienstleistung, die einfach mindestens das liefert, was du versprochen hast.
Ja, also das musst bringen und mein Ziel ist, dass du meistens übertriffst. Mhm. Also ich habe auch schon so Referenzvideos bekommen, gerade im Filmbereich, was heisst, du, look, das sind so unsere Referenzen, oder? Und ab und zu schluckst dann schon zweimal und denkst, was kommt jetzt, oder? Und dann kommt etwas und sagst, also gut, das ist mindestens der Level. Und ich habe es zweimal gehabt, wo der eine Runde hat mir einfach geschrieben, klar übertroffen. Mhm. Lieber Gruß, oder? Und dann ist so, okay, gut, Ziel erreicht.
Ja, schön. Und,
ja, das ist natürlich auch, eben, ich glaube, da kommt auch ein bisschen eine Erfahrung mit. Klar, es ist jetzt ein Business, wo ich vorher wie nicht professionell oder nur teilprofessionell gemacht habe. Aber einfach durch eine Erfahrung, oder? Ja. Kannst du so Sachen bringen, wie schneidest du ein gutes Video zusammen? Das ist einfach, das ist Handwerk, das musst du lernen, und das geht durch Übung und viel Praxis. Und nachher kommt das, und das sind so ganz viele tausend kleine Kniffs, und dann funktioniert es.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, die Selbstständigen und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperten suchst. Auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code MACHDEISDING bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung. Jetzt, ich wollte nachher gerade auf deine Kaltakquise eingehen und mal wirklich hören, wie ganz konkret du denn da vorgegangen bist. Aber zwischen dir möchte ich auch noch schnell erwähnen, aus Transparenzgründen natürlich. Du bist neuer Werbepartner vom Podcast. Und zwar möchte ich eben auch erzählen, warum. Weil ich nehme ja nicht jeden als Werbepartner. Das muss ja wirklich stimmen. Und mich hat wirklich auch natürlich die Referenzen überzeugt. Und auf der anderen Seite, was mich wirklich mega überzeugt hat, ist dein Angebot, das ich mit allerbestem Gewissen kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die selber vielleicht wissen, entweder ich fange jetzt an und ich brauche von Anfang an irgendwie etwas Gescheites und eigentlich mache ich das nicht gern und ich habe es lieber gern richtig. Oder auch die, die halt schon ein bisschen weiter sind und merken, so eben, mein Marketing, meine Webseite bräuchte jetzt mal eine Überarbeitung. Dieses Angebot ist so gut, weil du das Risiko übernimmst, dass ich da jedem kann empfehlen kann und weiss, hey, wenn er nicht zufrieden ist, dann kommt er immer wieder raus. Und genau darum ist für mich auch klar gewesen, hey, das können wir zusammen machen. Weil ja, es ist nicht, ich habe vorher schon das ein oder andere Mal jemanden aus der Marketingbranche gehabt, wo gerne Werbung gemacht hätte, aber es hat dann einfach für mich aus verschiedenen Gründen damals nicht gestimmt. Und darum freue ich mich jetzt mega, dass wir uns gefunden haben. Und das gilt natürlich wirklich auch für alle anderen Werbepartner, die ich habe, dass ich es einfach mit super Gewissen kann empfehlen und sonst wirklich überzeugt bin davon, sonst würde es nicht sein. Erzähl mal noch schnell, du hast ja auch ein kleines Angebot für alle Leute aus dem Podcast, wenn sich jetzt jemand meldet bei dir, was kommt er mal über als Hörerin und Hörer, bevor er überhaupt irgendetwas muss zahlen?
Genau, also das gehört sich natürlich bei dir im Podcast, das ist auch richtig so, da habe ich auch schon das eine oder andere tatsächlich übrigens in Anspruch genommen, ich bin ja ein fleissiger Podcast-Hörer von dir.
Das freut mich.
Und,
immer zufrieden ja, in dem Fall.
Ich finde das immer cool, eine coole Sache. Und selbstverständlich habe ich mir da auch etwas überlegt und was ich einfach mal kostenlos anbiete, ist eine Analyse. Also dass man sich kann melden bei mir oder auch über dich und dann sagen, also meldet euch bei mir, ich mache mal eine Analyse, mal eine Aufstellung, eine Potenzialanalyse. Was könnte man wie wo machen? Also da gehört die Webseite dazu, da gehört der visuelle Auftritt dazu, also alles, was irgendwo, sagen wir mal, emotionalen Auftritt, das Bild, Video, was auch immer das ist, wie tritt man heute auf, eine Designanalyse, aber auch eine Social-Media-Geschichte, wo man sagt, hey, was machst du heute, was könnte man machen? Also mal ein wirklich das Marketing-Konzept, wie man da könnte, eigentlich den Auftritt, egal welchem Stand das der heute ist, ob es schon etwas gibt, ob es noch nichts gibt, das würde ich anbieten, dass man sich bei mir melden kann und dass ich das Marketing-Konzept mal erarbeite.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich hören jetzt zu und finden, okay, ich sollte, ich weiß, ich habe Potenzial, aber ich will das einmal von einem Experten prüfen lassen und dann einmal, was würde das machen, zu welchen Kosten würde das können umgesetzt werden. Wie läuft das? Ich melde mich bei dir, sage, ich komme vom Mach Dein Ding Podcast und dann sagst du, okay, schick mir deine Webseite und vielleicht Social Media Profil und dann schaust du das alles mal an und erstellst daraus die Analyse und dann besprichst du die mit mir völlig kostenlos, sagst mir, was du würdest anpassen und nachher, je nachdem das Angebot, was es würde kosten, wenn du es anpassst und sonst sehe ich, okay, was sollte ich anpassen und kann es halt dann selber machen. Oder wie muss man das vorstellen?
Ja, genau. Also das Erste ist sicher, ich sage mal, ich führe immer zuerst das Interview, zum einen das Business, also einfach den Kunden oder das Business kennenlernen. Da ist ganz wichtig, da müssen wir über Zielgruppen reden, wo willst du hin? Wer sind überhaupt, das merke ich viel, oder wer willst du ansprechen? Das ist extrem wichtig, dass man das einmal abholt oder einfach wieder mal sagt, das muss ich wissen. Und nach einer klar, nach dem Interview sage ich, schick mir mal eben Homepage, was machst du sonst? Teilweise sind es sogar noch physische Sachen. Es macht ab und zu mal Sinn, eine Broschüre zu machen, einen Flyer, was auch immer, dass man mal sagt, was ist heute rum. Und nachher sitze ich an und mache eine Analyse, was ist Bestand oder aus dem Interview und was könnte man potenziell machen, um das Ziel erreichen. Die Ziele sind unterschiedlich, teilweise geht es um Bekanntheit, teilweise geht es um das Produkt auf den Markt zu bringen, das geht das Thema mit einem Kaffee, den wir auf den Markt bringen, da musst du anders vorgehen, wenn du einfach sagst, ich habe ein Dienstleistungsbusiness. Aber dann machen wir quasi ein Konzept, was könnte man machen. Und ja, klar, dann kann man das mit mir umsetzen, aber das ist überhaupt nicht der Anspruch. Ich stehe da, wenn jemand sagt, hey, ich will mit dir zusammenarbeiten, ja, und sonst kann man das aber auch nehmen und eben entweder selber machen, wenn Kapazität rum ist, oder da bin ich offen, wenn er sagt, hey, du, ich habe einen anderen, der das auch macht. Ja, mein Gott, das ist es hat genug Leute rum und schlussendlich, die dann zu mir kommen sollen, kommen gerne zu mir, das ist so.
Das ist wieder dein unternehmerisches Risiko, wo du überzeugt bist, du hast dann ein gutes Angebot, das besser ist als die anderen und darum kommen sie dann schon zu dir. Mega cool, also ich freue mich extrem und eben auch das Angebot, ich meine, es ist ein absoluter No-Brainer, was hat man zu verlieren? Man findet nur raus, vielleicht sagst du am Schluss, hey, los genau so. Wer jetzt zuerst mal noch die Referenzen gesehen, findet die bei dir auf der Webseite unter knuser.ch/referenzen. Und dann kann man mal schauen, könnte das etwas sein, gefällt mir das? Und wenn ja, dann einfach mal die ganz kostenlose Analyse anfragen, sagen, dass ihr vom Podcast kommt. Und ich bin mega gespannt und würde mich natürlich extrem freuen, wenn da das ein oder andere daraus entsteht. Genug Werbung gemacht. Jetzt wollen wir nochmal von dir lernen. Und zwar habe ich auch gesagt, eben, du hast die 107.000 Franken Umsatz ja wirklich einfach über Kaltakquise generiert. Und jetzt mit dem Podcast ist das erste Mal, wo du noch sonst ein bisschen Werbung machst für dich. Wie bist du in der Kaltakquise vorgegangen? Hast du für dich einmal herausgefunden, was sind die wichtigsten Punkte oder wo sind so die Stellschrauben, wo du jetzt noch ganz spezifisch musst dran schrauben, dass es eben besser wird? Nehmen wir es mal wirklich mit in dein Workbook, was Kaltakquise angeht.
Schlussendlich, ich glaube, Punkt 1, Kaltakquise ist einfach Fleissarbeit. Also du musst ein gutes Angebot haben, sonst funktioniert es nicht, das ist klar. Aber nachher ist es eine statistische Wahrscheinlichkeit. Du musst Leute ansprechen, weil es kennt dich niemand, es weiss niemand, was du machst. Also musst du auf die zugehen, musst dich informieren, auf den Punkt. Und dann, je besser dein Angebot ist, desto mehr springen dann eigentlich an. Du kannst auch mit einem ganz schlechten Angebot, dann musst du einfach 10.000 Leute anschreiben und einer kauft es dann. Ich sage immer, bei mir ist das Verhältnis irgendwie 10:1 oder so. Wenn das Angebot gut ist, hast du bei jedem Zehnten, wo du anschreibst, gibt es irgendwo wieder einen Grund. Ich weiss, da bin ich gewöhnt, da höre ich wahrscheinlich andere Zahlen. Und nachher musst du relativ schnell, also ich mache es so, ich schreibe zuerst ein E-Mail, einfach aus dem Hintergrund raus, dass wenn du anrufst, die überfallst, oder die können sich kein Bild machen, also du musst dem Kunden wie Zeit geben und sagen, wenn es ihn mal interessiert, dann soll er das anschauen.
Aber sind wir ehrlich, eben, du schickst im Normalfall oder du kommst ja hunderte Mails übergefüllt, so als Unternehmer oder eben CEO jeden Tag. Und die meisten Mails, die du auf den ersten Blick siehst, dann will man eh nur etwas verkaufen, die werden ja eigentlich ziemlich ungelesen, vielleicht überflogen gelöscht. Und dann kommen manchmal Anrufe von Leuten, kenne ich ja auch, die sagen, ja, ich habe ja ein Mail geschrieben. Und dann denke ich, okay, keine Ahnung, um was geht es? Oder ja, habe ich gelöscht? Also, weißt du, wie schreibst du ein Mail, dass es schon mal auffällt? Oder was sind dort die wichtigen Punkte, ja, dass du dort schon gemerkt hast, er hat das Mail also wenigstens gut, in Erinnerung?
Also, das eine sind zwei Sachen. Also, das eine ist, du musst ein Angebot natürlich haben, wo der Kunde zumindest grundlegendes Bedürfnis könnte haben. Mhm. Ich komme die Mails auch über, oder ich habe die Mails zu Hunderten bekommen. Und wenn dann einer anruft und sagt, sie, wir haben da noch eine Farm in Argentinien, wo wir jetzt kannst in Rinder investieren, und sagt, ja, das ist lieber nicht, aber das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Mhm. Aber zumindest, wenn ich auf die Leute zugehe mit Webseiten oder so, habe ich zumindest mal gesehen und sage, die haben das Bedürfnis. Also aus meiner Sicht ist die Webseite einfach, ich sage es jetzt böse, schlecht, oder? Und, oder einfach 5 Jahre alt, 10 Jahre alt. Also grundsätzlich ist das so ein latentes Bedürfnis vielleicht auch. Und dann, was auch zu mir dazugehört, ist halt, dass ich dann schnell auf die Webseite schaue und sage, was würde ich dort konkret machen? Also ich schreibe ihnen, ich würde bei ihnen an der Homepage, sind das und das aus meiner Sicht die Themen. Also es ist nicht so ein Standard 10'000 E-Mail-Adressen, einfach rausschick-Mail, wo du merkst, der hat überhaupt keine Ahnung von deinem Business, von deiner Firma, was du machst, sondern er hat einfach einen E-Mail-Verteiler und nachher hat er eine Telefonliste, wo er abtelefoniert. Der weiss gar nicht, was du machst. Und das darfst du nicht machen. Also du musst dem Kunden oder dem zukünftigen Kunden, du musst dich mit dem befassen. Mhm. Du musst wissen, was der macht. Du musst wissen, was man könnte verbessern. Und dann hat es einen zweiten Punkt, ich habe relativ viel regional gehalten, dass ich sage, hey, ich komme eigentlich aus der Nachbarschaft. Also ich bin nicht der von Deutschland oder von Indien oder so, sondern ich bin eigentlich einer aus dem Tal. Also du musst also die gemeinsame Connection irgendwie, auch wenn du nicht kennst, versuchen zu etablieren. Mhm. Also die bereits dort eine erste Verbindung schaffen. Und dann im zweiten Schritt, nach einer Woche, läute ich an. Meistens kommt tatsächlich nichts zurück. Ich kann 2-3 Mal, wo etwas zurückkommt. Also teilweise kommen Absagen zurück, das ist okay, aber 2-mal habe ich etwas zurückbekommen, ja, das klingt interessant, aber sonst hörst du nichts. Mhm. Weil die sind meistens, hast keine Zeit und sagst, ja, eigentlich müsste ich schon etwas machen, aber ja, das machen wir dann schon irgendwann mal und dann läute ich an und sage, ja, das E-Mail, das habe ich irgendwo ausgedruckt und auf den Stapel gelegt oder ich habe es mal auf die Seite gelegt. Und teilweise mögen sie sich auch nicht erinnern, aber zumindest hast du dann einen Anknüpfungspunkt und dann kannst du sagen, ich würde gerne mit ihnen über die Webseite reden und würde dann gerne mal einen Termin machen oder dann hast du spannende Gespräche, dann telefonierst du teilweise wirklich eine halbe Stunde mit denen und sagst, also komm jetzt können wir mal zusammensitzen. Und ja, das ist so, ich sage mal, wie so ein bisschen das Geheimnis. Also du musst die sofort auf den Kunden können eingehen, bereits in dem kalten gewissen Mail die Verbindung versuchen zu herstellen.
Also das heisst eben, du machst einerseits ein individualisiertes Mail, wo du ihm schon direkt 1-2 Sachen von seiner Webseite kannst zeigen, wo er sieht, ah, das ist eben, du bist bei mir auf der Webseite gewesen, du hast dich mal darum gekümmert, ja, du hast alles analysiert und probierst noch einen zweiten Anknüpfungspunkt irgendwo zu holen. Ich meine, das könnte jetzt eben bei mir zum Beispiel sein, du hörst ja, der macht dein Ding-Podcast, oder? Nein, einfach irgendwo so eine Verbindung zu schaffen. Dann läutest du an, und wenn du jetzt aber am Telefon sagst, ja, es geht um die Webseite, ich habe das Gefühl, dann haben auch schon viele direkt sofort, okay, Verkaufsgespräch, habe ich nicht Lust. Wie gehst du denn dort rein, wirklich im Telefon nochmal, dass die einen nicht gerade abwimmelt, dass du nicht gerade merkst, der wimmelt mich mehr ab, sondern dass du wirklich das Interesse kannst schnell rufen, dass er sich dann eine halbe Stunde Zeit nimmt, weil sind wir ehrlich, all die Leute sind ja in dem Moment etwas am Machen, wenn nicht unterbrochen werden, es kommt das Telefon und der erste Impuls ist meistens, eigentlich wollte ich das Telefon so kurz wie möglich behalten, weil ich bin ja irgendetwas anderes am Machen und ich wollte jetzt nicht unterbrochen werden. Wie schaffst du es dann, dass aus dem ersten Impuls plötzlich ein halbstündiges Gespräch wird?
Ja, also dort referenziere ich wirklich als erstes aufs E-Mail. Und sage, schauen Sie, ich habe Ihnen ein E-Mail geschickt, ich habe noch nichts gehört. Und vielfach weckt das dann so mal einfach aus Kundenseite, hey, habe ich etwas verpasst? Also ich könnte ja dann ein Kunde sein, ich wollte ja noch gar nichts eigentlich noch gar nicht verkaufen, sondern ich sage mal, schauen Sie, ich habe ein E-Mail geschickt, ich habe noch keine Antwort bekommen. Und dann gehen sie entweder suchen und sagen, ah ja, mal, mag ich mich erinnern oder nicht. Und dann hast du aber schon wieder die Verbindung, oder? Also ich sage eigentlich gar noch nicht wegen Webseiten oder irgendetwas, sondern einfach mal, hey, das E-Mail. Und nachher in einem zweiten Schritt sagen sie, oh mal, ich habe es gefunden, klingt spannend, oder dann gehörst du relativ schnell, oder sie, Entschuldigung, nein, wir haben kein Interesse. Mhm. Dann ist es okay, aber wenn dann so ein bisschen, ja, ich weiss, man müsste etwas machen. Das kommt vielfach, weil eben durch die Analyse sagen, ja, ich habe ja also, die Problematik ist eigentlich identifiziert, das Potenzial habe ich gesehen, und dann kannst du darüber reden, oder? Weil sie meistens wissen die Leute, dass ihre Webseite nicht aktuell ist. Mhm. Also das Bedürfnis ist da, aber ja, dann muss ich im zweiten Schritt mal sagen, ja, eben, ich habe mich mal erkundigen, wie sieht das aus? Und meistens sage ich einfach, ich würde dann gerne mal mit ihnen zusammensitzen. Oder? Das ist dann so Schritt 3. Aber so ganz, eben, du musst, ich weiß, das ist so einfach gesagt, du musst eigentlich verkaufen, ohne dass du wirklich verkaufst. Und das habe ich auch gemerkt, je entspannter du in so Gespräche reingehst, da sind wir wieder beim Anfangsthema, finanziert das Jahr irgendwie vor, dass du nicht auf den Teufel komm raus musst verkaufen. Sondern dass du durchaus kannst entspannt deine ganze sagen, ja, wenn es dann einer nicht will, dann will das nicht. Und das ist okay. Mhm. Und das merkt der Gegenüber, zum sagen, hey, ich habe Spass an meiner Arbeit, ich würde dir eine Dienstleistung bieten, wenn du das willst, aber ich will dir nicht einfach Sales machen und irgendwelche Marketing-Floskeln und irgend so Bullshit-Bingo spielen und ich habe dir jetzt alles im Tor, was du musst wissen. Ich höre das inzwischen. Ich höre das relativ schnell, ob einen einfach muss abdrücken oder ob er wirklich einfach sagt, nein, wir können etwas zusammen machen.
Also das heisst eben, du gehst selber mit dem Selbstbewusstsein und der Überzeugung rein, dass du hast dem Kunden sein Zeug angeschaut, du weisst, er würde massiv davon profitieren aus dieser Zusammenarbeit und das würde sich für ihn definitiv auszahlen. Also gehst du nicht als Bittsteller rein, sondern als jemand, der eigentlich sagt, hey, schau, ich kann dir das bieten, eigentlich bist du blöd, wenn du es nicht machst, aber es ist deine Entscheidung. Das ist so ein bisschen eine Art, so dein Mindset drin, wo du weißt, einfach sagst, das ist mein Angebot, eben, nimm es oder los. Für mich beides okay, aber ich weiss, ich könnte dir helfen und eigentlich bist du selber schuld, wenn du es nicht machst, so vom Mindset her.
Ja, und ich muss am Schluss ja dem Kunden einen Mehrwert bieten. Mhm. Also das sage ich Ihnen, das sage ich allen im Gespräch. Oder? Sage ich, wenn du mich anstellst oder wenn wir zusammen arbeiten, dann darf ich nichts kosten. Mhm. Wenn du Ende Jahr gleich viel Umsatz machst mit mir, dann hast du Geld verloren. Mhm. Dann haben wir ein Problem. Sondern du musst am Schluss Ende Jahr musst du ja mehr Umsatz machen oder schlussendlich auch mehr Gewinn. Also ich muss mich selber finanzieren. Mhm. Weil sonst ist es ja doof, oder? Also, sonst funktioniert, Marketing funktioniert nur, wenn du Ende Jahre oder Ende Quartal mehr hast, wie der Anfangsquartal. Mhm. Also, die Kosten, die ich generiere, müssen ja rauskommen, sonst haben wir ein Problem zusammen. Also, muss ich dem Kunden sowieso einen Mehrwert bieten. Und wenn du ein Angebot hast, das dem Kunden keinen Mehrwert gibt, dann kannst du nicht verkaufen, oder dann wird es extrem schwierig, oder?
Ja, und jetzt hast du das Angebot und hast nachher, übernimmst auch noch das Risiko, dass wenn er dann eben merkt, boah, das lohnt sich nicht, nach dem ersten Quartal, das kostet mich nur und es bringt gar nichts, dann kann er auch jederzeit wieder gehen. Also eben, es ist natürlich eine Kombination aus allem. Aber sehr spannend hast du für dich in dieser Kaltakquise, wo du sagst, es ist Zahlenspiel, das ist ganz sicher und eben, du kannst an all diesen Stellschrauben dann schrauben, zum, wie du gesagt hast, wenn du natürlich am Anfang einfach sagst, hey, ich habe irgendeine Liste und ich schicke ein Massen-E-Mail, dann hast du Mails zu Kunden natürlich viel eine kleinere Zahl, weder wenn du sagst, also eine grössere Zahl, du musst viel mehr Mails verschicken, um einen Kunden zu gewinnen, weder wenn du dort halt ein bisschen Vorleistung gehst, dir die Zeit nimmst und dann ganz gezielte Mails machst. Du hast selber gesagt, oder? Ganz am Anfang, du hast noch keinen Kunden, du hast noch keinen Umsatz. Das Wichtigste ist die Akquise. Ohne die kommen keine Kunden. Irgendwann hast du ja Kunden und Kunden arbeiten und die Webseiten und die Fotoshootings und die Videos, die du als Auftrag hast, die müssen ja erledigt werden. Und jetzt gibt es häufig dann das Problem bei Selbstständigen, dass du am Anfang machst mega viel Akquise, dann hast du Kunden, dann kannst du machst keine Akquise mehr, weil du so viele Kunden hast. Und irgendwann sind die abgearbeitet und dann fallen viele in ein Loch, weil die Akquise in dieser Zeit vernachlässigt wird und nachher müssen sie wieder ganz viele Akquise machen und dann hat es wieder viele Kunden. Wie gehst du mit dem um? Bist du dir das bewusst und ist das halt einfach so? Oder probierst du das irgendwie ein bisschen zu glätten? Weißt du, am Anfang machst du ja fast nur Akquise. Wie machst du das heute? Wie viel Zeit von deiner Woche oder von deinem Tag machst du Akquise? Wie misst du das? Hast du da irgendwelche Zahlenziele gesetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, heute in deinem Alltag, wo du ja eben schon viele Kunden hast und laufend auch Aufträge hast?
Ja, also es ist natürlich, du musst dir das Zeitfenster reservieren. Oder? Das Erste, wo immer rausgeht, wenn du viel los hast, ist die Akquise. Das ist klar. Oder einfach auch das Marketing sonst. Mhm. Wo du sagst, ja komm, das machen wir dann nächste Woche. Oder? Also du darfst es nicht rausschieben. Eben, weil es gerade gut läuft, weil du sagst, ja, im Moment ist ja gut. Du musst das ist eine halbe Tag in der Woche. Und du einfach sagst, es ist Fleissarbeit, dass es eine Woche ist, ein E-Mail schreiben. Oder einfach die Recherche machen, die E-Mail schreiben. Und ja, da lass nicht, eben, ich lasse nicht 100 E-Mails raus an so einem Nachmittag. Sondern das sind vielleicht 10 E-Mails, weil ich weiss, ich muss es eine Woche später abtelefonieren. Mhm. Also, das ist ja so, sag mal, das sind so die 10 E-Mails vielleicht in der Woche, irgend so, und dann kannst du die Woche drauf, musst nachtelefonieren. Es ist ja peinlich, wenn du sagst, ich habe Ihnen vor einem halben Jahr mal eine E-Mail geschickt, ich habe noch nicht gehört. Also du musst dort dann aktiv dranbleiben. Und das andere, es glättet es bei mir natürlich ein bisschen durch das Geschäftsmodell. Also durch das, dass ich das Abo habe, sage ich, ja, ich hole einen Kunden, dann habe ich viel zu tun. Der Kunde zahlt dann aber ja quasi über die nächsten, also hoffentlich über die nächsten 2-3 Jahre dann auch wieder ein, oder? Mhm. Also die Vorleistung, die ich mache. Von dem her habe ich nicht so Schwankungen, wie wenn du sagst, jetzt habe ich den Auftrag abgeschlossen und jetzt habe ich nächsten Monat nichts. In der Arbeit ist es vielleicht mal so, da kannst du sagen, ja gut, da geht es ein bisschen auf und ab, aber im Umsatz durch das Abo federt das relativ entspannt ab. Mhm.
Und weil du bis jetzt eben eigentlich erst einen Abgang gehabt hast, nimmt der Monatsumsatz laufend zu. Auch wenn du mal einen Monat die Akquise gleich jetzt theoretisch ein bisschen vernachlässigst und keinen neuen Kunden gönnst, hast du nächsten Monat gleich viel Umsatz wie den Monat gehabt hast, solange die Kunden, die du hast, bedienst.
Genau. Also es hat natürlich ab und zu so Spezialprojekte, dass man sagt, wenn du ein Video drehst, dann lohnt sich das nicht immer im Abo zu machen. Mhm. Dann sagst du, ja gut, dann verrechnen wir es gerade komplett, weil was willst du für ein Video dann einfach über 4 Jahre abschreiben, das nützt genau niemandem etwas. Mhm. Die wollen das für das Projekt abschliessen. Dort hat es ein bisschen Schwankungen drin, aber der Großteil ist natürlich eben einfach die Dienstleistung mit dem Abo. Das hilft oder für die Schwankungen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Wie im Moment bist du allein? Mhm. Wie siehst du die Zukunft oder wie stellst du die Zukunft vor? Weil ich sage jetzt eben gerade auch in so einem Abo-Modell, und wenn du allein die Kunden auch willst glücklich machen und deine Dienstleistung bringen, dann kannst du ja nicht unendlich Kunden haben. Irgendwann kannst du dann wie deine Dienstleistung nicht mit der Qualität bringen, die du es gerne wettest. Also was ist da der Plan für die Zukunft? Möchtest du einfach sagen, hey, das ist eine maximale Anzahl Kunden und dann verdiene ich auch super und dann habe ich einen schönen Umsatz und wenn einmal einer rausgeht, probiere ich dann den wieder zu akquirieren? Oder sagst du, nein, du willst eigentlich Team aufbauen, mehrere Leute haben, dass du auch weiter kannst wachsen? Wieso gibt es ja nicht richtig und falsch? Was ist so dein Ansatz?
Ja, also mein Ansatz im Moment ist sicher, dass ich sage, ich muss einfach die Abdeckung können bieten, also auch wenn es mehr wird. Da habe ich, ich sage mal, wie ein gutes Netzwerk aus kreativen Leuten, wo du eben auch so mal Ferienvertretungen kannst machen. Und es sind wirklich etwas mega Dringendes, also Dringendes, oder genau dann irgendwie die Eröffnung ist, muss ich sagen, gut, dann schicke ich einen anderen Fotograf, oder so eigentlich auch noch Daily, also kannst als Freelancer dazu nehmen. Und da hilft es, wenn du ein gutes Netzwerk hast. Das ist ganz klar. Dort kann ich im Moment noch gut auskalieren. Das andere ist, dass natürlich die Tools, KI ist ein riesen Thema, oder? Was wir vor 10 Jahren mit einem 30-köpfigen Team gemacht haben, kann ich heute allein zu Hause machen. Das hilft. Das ist nicht schlecht oder Massen, überhaupt nicht, sondern das reduziert auch den Personalaufwand. Und ob ich dann wirklich mal jemanden anstelle, ich wage im Moment keine Prognose. Im Moment bin ich super, super glücklich allein tatsächlich. Ich habe eine 2,5-jährige Tochter. Das gibt mir eine extreme Flexibilität, auch in der Familie. Dass ich sage, ja, ich habe lieber keine Mitarbeiter. Ich habe vorher 40 Leute gehabt. Und du hast dort, bist du den ganzen Tag bist du präsent, dann musst du führen, dann musst du schauen, dass die Leute arbeiten können. Und jetzt allein kann ich mir die Flexibilität mal nehmen, um zu sagen, hey, ich arbeite mal an einem Abend, ich arbeite mal an einem Wochenende. Und muss aber auch nicht jeden Tag am Morgen um 7 Uhr quasi am Arbeitsplatz sitzen, sondern kann man sagen, du, ich übernehme mal einmal in die Kita bringen oder einmal einen Tag auch mit der Kleinen in den Zoo, weil meine Frau auch noch arbeitet. Also das ist die Flexibilität, die du hast ohne Mitarbeiter. Und ich weiss, die Zeit ist kurz und in zwei Jahren geht es in den Kindergarten und dann sieht es das anders aus. Mhm. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man will noch wieder vergrössern und machen. Aber im Moment kann ich sehr gut allein abdecken, kann ich auch meine Ansprüche umsetzen. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Also ich habe eine 1-zu-1 Pipeline, wenn ich vom Kunden zurückkomme, weiss ich, was wir besprochen haben, muss es nicht übersetzen zu jemand anderem, sondern kann es direkt so umsetzen. Und das Verständnis, das hilft mir auch in der Effizienz schlussendlich.
Also eben, ich höre es auch richtig, mit den richtigen Tools, mit den richtigen Werkzeugen, was in deinem Fall einerseits wahrscheinlich Kamera und so weiter ist, aber andererseits Software, KI, schaffst du halt eigentlich, dass du Top-Qualität sehr effizient kannst erarbeiten, weil du vielleicht in der Texterstellung nicht alles komplett selber schreibst, sondern die richtigen Prompts machst und die überarbeitest und durch das halt einfach deutlich schneller Texte vielleicht in noch besserer Qualität kannst erstellen für den Kunden. Oder wie muss ich das, also weißt du, wie muss ich das verstehen? Eben, wie nutzt du die KI? Was kannst du mit der effizienter machen?
Ja, also eigentlich sind zwei Sachen. Also das eine ist zum Beispiel ist in der Videobearbeitung, dass ich dort die diverse Sachen natürlich habe, wo ich sage, hey, ich muss noch das Bild erweitern, ich muss Untertitel generieren und so, das macht heute alles KI. Oder zumindest mal der erste Wurf. Mhm. Und unterstützt Audiosynchronisation, das ist alles relativ automatisiert. Beim Texten, ich weiss, das ist immer so, ich sage, ja, lass einfach den ChatGPT das Ding schreiben, oder? Da habe ich eine andere Meinung, denn so gut ist es dann gleich nicht, oder es ist einfach zu generisch. Aber was KI dann extrem gut kann, ist quasi redigieren. Also ich brauche niemanden, der mir meine Texte redigiert, sondern da kann ich reingehen und sagen, hey, look, das habe ich so geschrieben, machen wir es Korrekturlesen, machen wir es Korrektorat. Was du vorher mit einem Externen wieder gespiegelt hast, wieder zurückgegeben hast, habe ich heute in 5 Minuten Feedback und sage, hey, redigiere mir meine Texte. Mhm. Gib mir schnell das Feedback, wo hat es noch Fehler, wo hat es Wortwiederholungen. All das, was halt irgendwo in einem normalen Textkorrekturprogramm nicht angezeigt wird, das sind die Sachen, wo dann extrem effizient sind, wenn du einen Code brauchst für eine Webseite. Mhm. Ich sage, ja, Webseite-Designen mache ich nicht, macht nicht KI, aber ich habe eine spezielle Idee, ich muss einen animierten Hintergrund haben. Das habe ich früher selber von Hand geschrieben. Der Code. Du bist am Nachmittag dran, heute geht es einfach 10 Minuten, weil du sagst, hey, ich brauche den Codeblock, setzen wir das schon zusammen. Aber das geht noch nicht, können wir es anpassen. Also es ist für mich nicht ein Ersatz, sondern einfach eine Unterstützung, die mich schneller macht. Mhm.
Aber man sieht auch, dass das geht, eben, du brauchst in diesen verschiedenen Disziplinen relativ selber schon bereits Wissen, dass du dann die KI so kannst nutzen, dass es auch Sinn macht. Oder, also eben, ich sage jetzt, du hast selber gesagt, du hast irgendwie eine Weiterbildung in Texten. Das heisst, du weißt, wie du musst texten und du weißt, auf was du musst achten. Und darum kannst du es auch vielleicht besser oder mit Hilfe von KI dann noch besser machen. Aber du musst wissen, was will ich jetzt noch genau von dem, auf was soll es mir jetzt achten. oder bei der Videobearbeitung. Du kannst selber Video bearbeiten und dann hast du halt das KI-Tool, wo dir das erleichtert. Aber wenn du jetzt das selber noch gar nie gemacht hast, kommt es nachher nicht gut raus. Oder eben, du hast früher selber die Codes geschrieben. Also, das heisst, wenn du den Code auch siehst, dann siehst du vielleicht auch gerade, hey, das ist Brunz oder das geht nicht oder das könnte ein Fehler sein, der Bug hat die irgendwie, ja, kommt von dort. Und dann kannst du das brauchen, um dich verschnellern. Aber wenn du wahrscheinlich noch nie irgendwie selber einen Code geschrieben hast, dann wird es nicht funktionieren, dass KI dir den Code schreibt. Also kann ich mir, oder vielleicht immer ja. besser, aber im Moment auch sicher noch nicht.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, du brauchst das Wissen vom Endergebnis. Also du musst eine Vorstellung haben, was will ich am Schluss erreichen. Weil schlussendlich ist es nur ein Werkzeug. Und ich vergleiche es gerne mit einem Hammer. Oder ein Hammer ist ja auch nur ein Werkzeug. Und mit dem Hammer kannst du Nägel einschlagen, zum Bild aufhängen. Das geht einfacher, wenn du den Nagel von Hand in die Wand drückst, was durchaus auch machbar wäre. Aber wo das Bild am Schluss hängt, was für ein Bild das hängt, das macht er eben nicht KI. Mhm. Und das ist beim Video so, das ist beim Text so. Du musst eine Vorstellung haben, du musst wissen, was du am Schluss willst haben. Wie redet das Unternehmen? Was ist die Sprache? Und das kann KI, kann vielleicht mal Ideen bringen oder irgendetwas, aber du musst am Schluss selber entscheiden, sagen, das ist der Auftritt, das ist die Sprache von diesem Unternehmen, das ist Bild, das ist Text, das ist einfach so, das ist das Corporate Identity. Und dann nimmst du das Werkzeug für ihn und erarbeitest das. Mhm.
Ja, macht absolut Sinn.
Und egal, ob es Code ist oder irgendetwas, du musst ja so ein Grundverständnis oder so wie bei einem Film, oder der Director, also der Regisseur, der kann auch nicht alles.
Ja.
Der kann weder schminken, der kann weder Kostüme bauen, also nähen, der kann kein Set bauen, der kann nicht einmal die Kamera bedienen. Aber der hat ein Endergebnis im Kopf, wo er sagt, hey, das will ich so, das ist meine Vision. Und dann hat er auf einem Filmset hast Leute und im digitalen Bereich hast du dann einfach deine KI-Agenten, aber denen sagst du, was du gerne willst. Und dirigierst ihn so, dass es am Schluss ein Endergebnis gibt.
Wie viel Zeit hast du selber eben so in die, ich sage jetzt auch, Recherche von KI, also das Wissen, was KI kann, wie das läuft, wie es dann muss aufgebaut werden, das braucht ja gleich auch, das muss man sich auch erarbeiten. Wie viel Zeit hast du in das investiert? Weil ich glaube, ich merke das auch bei uns oder bei mir selber häufig, man sieht, dass man etwas verbessern können. Etwas effizienter machen, dass es eigentlich Tools gibt, die das vielleicht schneller und einfacher machen würden. Aber so im Tagesgeschäft hat man dann nie Zeit, um das wirklich umzusetzen und schiebt es vor sich her, weil es funktioniert ja auch heute. Und irgendwann, manchmal Monate oder Jahre später, hat man es dann endlich einmal umgesetzt und dann denkt man so, Mann, warum habe ich es nicht früher gemacht? Es nimmt mir ja so viel Arbeit ab. Also hast du dir da auch irgendwie fix Zeit eingeplant für dich selber, wo du einfach sagst, hey, ich habe 2 Stunden pro Woche, wo ich mir überlege, was kann ich noch besser machen, effizienter machen, welche Prozesse gibt es, wie gibt es da neue Tools, neue KI oder auch sonst Automatisierungstools, wo mir würden helfen, noch schneller und effizienter zu werden. Also hast du irgendwie so einen Ablauf oder wie so ein bisschen, by the way?
Ja, ich habe, was soll ich sagen, eine relativ gute Informationsquelle mir so ein bisschen erarbeitet. Das sind gewisse Newsletter, das ist LinkedIn, wo ich selber relativ aktiv bin. So spürst du immer mal wieder solche Sachen in den Feed, ein paar Leute auch abonniert. Und die machen, was soll ich sagen, die machen teilweise ein bisschen Recherche für mich, oder? Wo dann einfach sagst, hey, schau mal, das sind die neuen Tools und dann kommt wieder etwas und dann überlegst, hey, kann ich jetzt das brauchen? Bringt es mir etwas? Oder kommt wieder ein Programm-Update und dann siehst du wieder 4 neue Knöpfe. Dann sage ich, also gut, komm, probier es einfach mal aus. Was könnte jetzt das machen? Und dann schau schnell irgendein YouTube-Video dazu, 3 Minuten. Und dann weisst du zumindest wieder, was kannst. Und ich glaube, wichtig ist, dass du wie die Werkzeuge kennst. Mhm. Also sagst du, hey, was kann denn das Schnittprogramm, was kann jetzt die Funktion, was kann das machen? Und dann brauchst du sie vielleicht heute nicht, aber plötzlich weisst, ah ja, stimmt, ich habe ein Projekt und dann kannst du auch mit gutem Gewissen zusagen und sagen, hey, das können wir. Ich habe das früher auch viel einfach im Verkauf gemacht und gesagt, ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Wir haben es noch nie gemacht, aber ich habe eine Idee, ich habe so zwei, drei Werkzeuge gesehen und dann sitzt sie an und sagst, also jetzt müssen wir es einfach mit diesen Werkzeugen machen. Und am Anfang, das erste Mal, wenn du es machst, ja, tatsächlich, dann geht es einfach länger. Mhm. Dann fluchst du, dann hockst du halt am Abend nochmal dran. Aber für mich ist das dann eben auch nicht, ja, es ist dann so halbe Arbeitszeit, oder? Du sagst dann, ja gut, es interessiert mich einfach, ich wollte jetzt das können. Und ab und zu hast du dann auch schon etwas gebaut, dann hast du halt mal einen Tag investiert und gemerkt, Scheiße, hat irgendwie gleich nichts gebracht. Aber ich habe wieder etwas gelernt. Und wenn ich es das nächste Mal wieder brauche, sage ich, ja, habe ich schon mal gemacht. Also es ist so ein natürlicher Prozess, dass ich sage, ja, ich schaue mir einfach immer wieder Werkzeuge an. Mhm. Teilweise nicht so tief, aber du hast es zumindest mal gehört. Und dann sagst du, ah ja, jetzt hätten wir ein Projekt, wo man es einsetzen könnte. Und dann in dem Moment lernst du es.
Es ist ja dann aber auch immer auch Gefahr da, gerade eben mit all diesen neuen Tools, dass du am Schluss einfach irgendwo 20 Tools hast und jedes Tool kostet nur $20 im Monat und es summiert sich dann trotzdem und irgendwie merkst du nach 3 Jahren, dass du 18 von diesen 20 Tools eigentlich gar nie brauchst. Weißt du, wenn entscheidest du da, mal ich teste jetzt das, ich zahle da auch mal, ich schaue jetzt wirklich, funktioniert es oder ja, machst dann halt einfach irgendwie die 14 Tage kostenlose Version und dann musst du in dieser Zeit herausfinden, oder? Ja, das ist ja eigentlich auch noch schwierig, weil du bist so schnell dann, gerade als Unternehmer, hast ja irgendwo ein bisschen Budget, oder wenn das Geschäft läuft, fährst du alles auszuprobieren und dann hast du am Schluss alles und brauchst eigentlich gar nichts.
Ja, also es ist, bei den Tools bin ich rigoros, da kann man, wenn, meistens hast du tatsächlich eine Free-Trial-Version, oder? Und die setze ich halt meistens scharf ein. Also ich sage, hey, das könnte jetzt etwas sein. Und dann sage ich, also gut, hey, aber ich habe ein konkretes Projekt. Und dann hast du meistens nur 14 Tage Zeit. Oder zumindest in dem Moment, wo ich sage, hey, ich muss jetzt das Tool einsetzen, dann bin ich Wochen irgendwie voll dran. Mhm. Und dann merkst du relativ schnell, kann es oder kann es nicht. Und wenn es dann gut ist, dann behalte ich es, oder? Aber ich habe viele Sachen, wo ich dann einfach wirklich scharf auf den Probierversionen arbeite. Und nachher kommst du 3 Monate später kommst du wieder am gleichen Punkt und sagst, also gut, vor 3 Monaten hat es ja funktioniert, jetzt kaufe ich es. Mhm. Ich schalte aber auch Abos ein und schalte es auch wieder ab. Mhm. Also das ist, allein hast du die Übersicht und die grosse Firma ist es viel schwieriger, oder? Dann hast du 100 Tools und niemand weiß mehr, ob die braucht, werden oder eben nicht. Und allein sage ich, hey, ich brauche jetzt das, dann löse ich mir das 3 Monate. Und nachher schalte ich es auch wieder ab, wenn ich es jetzt projektspezifisch nicht mehr brauche. Und das ist ja dankbar, heute hast du tatsächlich eben viele Sachen im Abo, wo du sagst, ja, also komm, dann löse ich das einmal für 3 Monate, kostet es mir halt $60. Und nachher ist es aber auch wieder in Ordnung, wo das kostet dann einmal $300 und es ist eine Einmal-Lizenz. Mhm. Dann lohnt sich das, weil du ja konkret einen Kundenauftrag hast, wo das dir dann auch wieder refinanziert.
Also, dass die dann nicht einfach alle unlimitiert weiterlaufen, sondern dass du wirklich das dann buchst, wenn du es brauchst und wenn du es nachher nicht mehr brauchst, wieder cancelst und wenn du es dann 3 Monate später wieder brauchst, dann halt wieder neu eröffnest und fürs neue Projekt
oder, brauchst. Also, und dann, ja. Gewisse Tool weisst, dass die brauchst jetzt alle zwei Wochen oder die kommt beim nächsten kommt sicher wieder, dann kannst du es, dann weisst du es dann, also so alle Monate ein- und ausstellen ist der Aufwand dann zu gross, aber gewisse Sachen sagst, hey, das brauche ich jetzt einmal und wenn ich es dann in einem halben Jahr wieder brauche, ja, dann, mein Gott, dann löse ich es wieder. Mhm. Haltet aber natürlich die eigenen Fixkosten extrem tief und das ist das, was mir mein Buchhalter am Anfang mitgegeben hat. Er sagt, hey, die Umsatzseite ist eins, aber schau auf deine Fixkosten. Also schau, da kannst du eben extrem den Hebel, das ist alles, was du eben nicht ausgibst oder bewusst ausgibst, bleibt dir am Schluss im Portemonnaie hängen.
Also 100%, ich glaube, das ist etwas, was man unterschätzt, oder? Den Umsatz kannst du zum Teil beeinflussen, nicht voll. Die Fixkosten oder einfach die Kosten, wenn die jetzt du zum Beispiel dir überlegst, egal was, hey, ich kaufe mir eine neue Kamera, weil die jetzt noch cool ist, aber eigentlich brauchst du sie gar nicht. Das ist halt einfach, da wo die Kamera kostet, das Geld ist nachher weg. Mhm. Und wenn du sagst, nein, ich brauche die nicht, eigentlich reicht es ja auch so, dann ist das einfach Ende Jahr mehr Gewinn, mehr Geld, wo du damit kannst machen, was du willst, wo du dem vielleicht kannst. Entweder etwas anderes investieren, was du wirklich brauchst, oder kannst rausnehmen und da mehr damit verdienst. Also die Kontrolle auf der Ausgabenseite hast und eben halt irgendwo 100 Stutz im Monat sind 1200 Stutz im Jahr, wo du einfach vielleicht für ein Tool noch einmal gebucht hast, das du aber eigentlich nicht brauchst. Und gerade als Einmalbetrieb, hey ja, wenn du da merkst, bei 1200 Franken kannst schön etwas machen. Klar, geht dir noch ein bisschen Steuern weg und so, bis es privat bei dir ist. Aber trotzdem, das merkst du. Und da lohnt sich definitiv zu schauen.
Ja, ja, und ich glaube, das andere ist auch, ist das auch das Thema mit dem Budget, oder? Man macht dann sich einmal ein Budget. Und egal, wo du Budgetposten drin hast, oder? Am Schluss, du brauchst es einfach. Und ich glaube, wichtig ist, dass du in dem Budget wie schon auch schon einen Gewinn einrechnest. Also einfach sagst, hey, was will ich für einen Gewinn machen? Da gibt's ganz gute Bücher auch drüber. Man sagt, hey, überleg dir das. Also was willst du Gewinn machen? Und brauchst du dann das Budget? Also wenn ich sage, hey, ich habe 4000 Franken Hardware im Jahr, wo ich budgetiert habe. Kannst du garantiert darauf gehen, Ende Jahr hast du 4000 Franken Hardware ausgegeben. Mhm. Ob du es jetzt gebraucht hast oder nicht, ist dann die andere Frage, oder? Aber ja, ich habe ja noch ein Budget. Komm, man könnte ja das jetzt noch kaufen, oder? Mhm. Und ich glaube, eigentlich ist es viel einfacher, wenn du sagst, hey, ich habe eigentlich ganz wenig Budget, also gerade Hardware, wo ich sage, hey, ich habe eigentlich kein Budget, und wenn ich etwas wirklich brauche, will ich einen Dreh haben, will ich irgendetwas haben, wo man jetzt noch irgendein Spezialequipment entweder muss mieten oder kaufen, ja, dann kaufe ich das.
Mhm. Aber
nicht, weil jetzt das Budget sagt, hey, du kannst jetzt einfach noch 4 neue Studiolichter kaufen, dann kaufst du das und brauchst es am Schluss nicht.
Ja, das Budgetieren ist eine schwierige Geschichte, weil es gibt die Seite, die du jetzt gerade gesagt hast, oder? Dann hast du noch einmal das Budget gemacht und dann reizt es auch auf. Und auf der anderen Seite, und das denke ich gerade manchmal im Marketing und jetzt heute mit Performance-Anzeigen, wenn du dort dir ein Budget setzt, dann kannst du dich auch brutal limitieren. Also wenn du dann jetzt sagst, eigentlich hättest du eine Performance-Anzeige, irgendeine Kampagne, die läuft, wo du dir Leads generierst, was auch immer, und die läuft super erfolgreich, aber du hast dir halt das Marketingbudget gesetzt und darum tust du das Ad-Budget nicht erhöhen, weil ja eigentlich hast du dir das Budget gesetzt, aber du kannst das super rentabel eigentlich pushen, dann kann das Budget auch kontraproduktiv sein, weil du dann zu wenig Geld ausgibst, weil du mit mehr Geldeinsatz viel mehr noch könntest wachsen oder viel mehr Umsatz könntest machen, aber das Budget sagt dann halt, ja nein, ich habe mir jetzt nur so viel Franken für Marketing budgetiert, ich gebe jetzt nicht mehr aus. Also das ist genauso kontraproduktiv. Darum, ja, Budgetierung ist etwas Schwieriges.
Mhm. Und ich glaube, wichtig ist ja, wie du musst das einfach in jedem Fall wieder überlegen. Also sagt ja niemand, du machst Anfang des Jahres Budget und das musst du bis Ende Jahr durchheben, oder? Mhm. Also jetzt in dem Fall so schmieden, sagst, hey, es läuft. Ja, dann machst du die Kosten-Nutzen-Rechnung im Juni und sagst, also dann investieren wir dann nochmal 3'000 Franken mehr, mhm, und kommen 8'000 Franken rausüber, ja, dann machen wir es. Mhm. Also ich glaube, da darfst du eben, die Flexibilität musst du auf beide Seiten nehmen und sagen, ja, also ich brauche jetzt das unbedingt, dann gang drüber raus, oder du sagst, hey, ich brauche es eigentlich nicht, dann bleib drunter, aber entscheide nicht aufgrund von Zahlen, die du Anfangsjahr mal gemacht hast, hast du keine Ahnung, wie das, also es gibt Geschäftsmodelle, die über 2 Jahre raus planen können, aber es sind wahrscheinlich die wenigsten. Heutzutage musst du die kurzfristigen Entscheidungen können machen. Und ich glaube, das ist auch spannend an einem Unternehmertum. Du kennst das auch, oder? Zum sagen, ja, genau. Also, komm, wir müssen jetzt entscheiden, was machen wir die nächsten 2 Monate und nicht, was machen wir die nächsten 2 Jahre.
Ja, immer. Also, irgendwo einen langfristigen Blick haben, aber dann kurzfristig können entscheiden und nicht immer nur 2 Monate in die Zukunft schauen, sondern schon irgendwo mal eine Vision oder einen Plan zu haben, woher willst du eigentlich, dass die kurzfristigen Entscheidungen auch irgendeine Richtung haben und nicht einmal gehst du wirklich links und dann wieder rechts und dann wieder links und am Schluss hast du keine Ahnung, wo du herkommst. Also so die Mischung aus beiden zu haben, ist sicher eine Herausforderung. Aber hey, mega spannend gewesen. Wir sind schon deutlich über eine Stunde. Und darum mache ich da jetzt einfach einen harten Schnitt drunter eigentlich. Ich freue mich extrem, dass du Werbepartner geworden bist, dass wir uns da gefunden haben, dass du so ein geniales Angebot an alle Hörerinnen und Hörer machst. Und darum möchte ich das nochmal erwähnen. Du übernimmst das komplette Risiko und du gehst so viel in Vorleistung, dass du sogar auch noch eine Analyse machst, eine Potenzialanalyse, wo du wirklich die Webseite, Social Media einmal analysierst von potenziellen Kunden, komplett kostenlos die Potenzial aufzeigst. Ob dann jemand das mit dir macht, ob er es selber macht, ob er es mit seiner aktuellen Agentur macht, sei dahingestellt. Du machst das einfach mal, weil du bist überzeugt, du kannst helfen. Wenn jemand das lösen will, was muss er machen? Wo soll er auf dich zukommen? Wie geht das am besten?
Ja, am einfachsten ein E-Mail. Das ist m@knuser.ch. Das steht auf der Webseite, die ist logischerweise dann knuser.ch. Mhm. Dort findet ihr die Kontaktangaben. Ein E-Mail schreiben und dann melde ich mich am einfachsten direkt.
Perfekt. Und schreibe ihm E-Mail, dass er vom Mach dein Ding Podcast kommt. Merci viel mal, Matthias. Ganz viel Erfolg und wir hören uns ganz sicher gleich wieder. Darum danke dir und noch einen schönen Tag.
Danke dir vielmals für die Zeit und ebenfalls ganz einen schönen Tag.
Merci. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.